Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch auch alle ganz, ganz herzlich grüßen im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus. Und ich möchte uns zu Beginn drei Bibelstellen lesen. Wir wollen beginnen mit Markus Kapitel 1, den Versen 14 und 15. Markus Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dann aus Apostelgeschichte Kapitel 17, die Verse 30 und 31. Das Ende dieser Rede, dieser bekannten Rede vom Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen. Und da sagt Paulus in Vers 30: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dann noch aus Apostelgeschichte Kapitel 20, die Verse 18 bis 21. Da sagt der Apostel Paulus zu den Ältesten der Versammlung in Ephesus Folgendes: Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, als ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin, dem Herrn dienend mit aller Demut und mit Tränen und mit Versuchungen, die mir durch die Anschläge der Juden widerfuhren. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, indem ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Wir haben ja beim letzten Mal damit begonnen, uns mit dem Thema Buße zu beschäftigen. Und ich möchte ganz kurz zusammenfassen, was wir da bisher aus der Schrift sehen durften. Im Neuen Testament sehen wir, dass Buße von Anfang an der Bestandteil der öffentlichen Verkündigung unseres Herrn Jesus war. Wir haben die Stelle gelesen aus Markus Kapitel 1. Es war die erste Forderung, die erste Aufforderung, die der Herr Jesus an seine Zuhörer richtete: Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir sehen aber dann auch, und dazu sollten die Stellen aus der Apostelgeschichte dienen, dass der Aufruf zur Buße Bestandteil dann der Verkündigung der Botschaft der Apostel war. Wir sehen es in Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 5, der Apostel Petrus, aber dann auch im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte Paulus, auch seine Botschaft, die er an seine Zuhörer ausrichtet, sein Appell, seine Aufforderung an die Herzen und Gewissen ist: Tut Buße. Und wir haben gesehen, in Apostelgeschichte 17, da erklärt er uns ja sogar, dass es ein Befehl Gottes ist an alle Menschen. Egal, wer wir sind, ob Könige, ob Bettler, ob Arme oder Reiche, ob alt oder jung, Gott befiehlt allen Menschen auf der ganzen Erde. Das heißt, kein Kontinent, keine Region, keine Nation, egal wo sich ein Mensch auch immer auf dieser Erde befinden mag, ist davon ausgenommen, gilt dieser Befehl, diese Aufforderung Gottes: Tu Buße. Und damit richtet sich dieser Appell, diese Aufforderung auch an einen jeden von uns, an dich und an mich. Und hierzu habe ich ein interessantes Zitat gefunden von Clarence Essence Stewart aus dem vorletzten Jahrhundert, vor allem die sich ein bisschen mit lehrmäßigen Konflikten im bibeltreuen Lager auskennen, ist es interessant, ein Zitat vor 200 Jahren, beinahe 200 Jahren zu lesen, das in die Kämpfe und Auseinandersetzungen in der heutigen Zeit schon mit hineinredet. Und Clarence Essence Stewart hat Folgendes geschrieben: Zu allen Zeitabschnitten nach dem Sündenfall und unter allen Haushaltungen ist Buße auf Seiten des gefallenen Menschen notwendig. Die Lehre von den Haushaltungen hebt das nicht auf. Die größte Betonung der Gnade verdrängt den Aufruf zur Buße nicht, denn Seite an Seite mit der Proklamation der Vergebung der Sünden befahl der Herr Jesus, nachdem er auferstanden war, seinen Aposteln die Buße zu predigen. Und damit bezieht es sich auf diesen Missionsbefehl, den der Herr Jesus im Lukas-Evangelium in Lukas Kapitel 24 gegeben hat. Aber wenn Buße ein so zentrales Element der Evangeliumsverkündigung ist, dann ist natürlich die große Frage, ja, was heißt es dann eigentlich, Buße zu tun? Was versteht das Wort Gottes darunter? Zu was wird der Mensch aufgefordert, was wird den Menschen von Gott her befohlen? Und wir haben das letztes Mal versucht, oder habe ich es versucht zu illustrieren anhand von zwei Beispielen. Einmal am Beispiel in Lukas 15 von dem Gleichnis vom verlorenen Sohn und an der Errettung des Apostel Paulus. Und das Erste, was wir gesehen haben, und dazu möchte ich auch nochmal 2. Korinther 12, Vers 21 angeben, warum Buße notwendig ist, das hat immer mit der Sünde, mit dem Sündigen des Menschen zu tun. Da, wo Sünde ist, ist Buße notwendig. Und Sünde ist immer der Anlass für diese Aufforderung an den Menschen, Buße zu tun. Dann haben wir aber auch gesehen, auf der einen Seite fordert Gott den Menschen auf, Buße zu tun. Gott befiehlt es den Menschen. Es ist nicht nur eine Option, ein Wunsch, eine Möglichkeit, sondern Paulus spricht ganz klar davon, dass es Gott befiehlt. Das heißt, Buße zu tun steht in der Verantwortung des Menschen. Aber die andere Seite, die uns die Schrift genauso klar und deutlich zeigt, ist, dass der von der Sünde verdorbene und versklavte Mensch, wenn wir die Aussagen der Schrift über den Menschen wirklich ernst nehmen, aus sich selbst heraus niemals Buße tun können wird und es auch nie tun will. Und deswegen zeigt uns die Schrift ganz klar auf, dass Buße nur möglich ist, durch das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, durch sein Wort. Und die Bibel spricht ganz klar davon, dass Buße eine Gabe, ein Geschenk Gottes ist, das der Mensch empfangen muss, damit er Buße tun kann. Ich bringe euch das logisch nicht zusammen, aber wir müssen es einfach so annehmen und von der Schrift her akzeptieren, dass wir hier beides haben und beides verkündigen und betonen müssen. Auf der einen Seite die Verantwortung des Menschen, auf der anderen Seite aber die souveräne Gnade Gottes, der gibt, was er befiehlt. Und dazu auch nochmal zwei Bibelstellen, Apostelgeschichte 11, Vers 18, 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 25 und 26, wo uns das deutlich gezeigt wird. Ja, aber was heißt es jetzt, Buße zu tun? Versuchen wir uns zunächst einmal anzunähern von dem, was dieses Wort, das im Deutschen mit Buße übersetzt wird, eigentlich bedeutet. Im Griechischen steht hier das Wort Metanoia und das Wort Metanoia setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Wir haben einmal die Vorsilbe Meta und die drückt aus, dass etwas in Bewegung ist oder sich in Bewegung befindet, dass ein Wandel geschieht, dass sich etwas verändert. Und das zweite Wort, das hier vorkommt, ist das Wort Noeo. Noeo bedeutet so viel wie der Verstand oder der Denksinn. Und das umfasst unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Vorhaben, Absichten und Ziele. Und das sind ja Dinge, die wir eigentlich dem Gehirn zuschreiben, die aber die Bibel, und das ist ganz wichtig, dem Herz zuschreibt. Und so können wir definieren oder dieses Wort erklären. Ich mache es in Anlehnung an John Piper. Ich finde, er hat eine ganz gelungene Umschreibung gegeben. Buße tun bedeutet die Erfahrung einer durch das übernatürliche Wirken von Gottes Geist in Verbindung mit seinem Wort bewirkten Veränderung unseres Denkens, der Emotionen, Absichten und Ziele in Bezug auf eine Person oder Sache. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass es nicht nur um eine intellektuelle Zustimmung zu etwas geht, sondern wir werden sehen, oder ich versuche euch aufzuzeigen von der Schrift, dass Buße wirklich den ganzen inneren Menschen erfasst und umfasst. Und wenn wir uns jetzt von der Schrift her annähern, dann sehen wir, dass Buße folgende Elemente beinhaltet. Drei haben wir schon letztes Mal darüber nachgedacht. Das erste Element ist die Veränderung unseres Denkens, unserer Emotionen und Absichten in Bezug auf Gott, in Bezug auf Jesus Christus. Und das haben wir zum Beispiel schön illustriert gesehen an diesem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Dieser Sohn, er beginnt plötzlich völlig anders über seinen Vater zu denken. Er beginnt auf einmal seinen Vater in einem ganz anderen Licht zu sehen, wie da, wo er ihn für tot erklärt hat, wo er sich von ihm abgewendet hat und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Und so beinhaltet Buße, dass der Mensch erkennt, dass Gott absolut wahrhaftig und voller Herrlichkeit ist und dass Gott deshalb all unserer Ehre, Anbetung, Liebe, Gehorsam und unseres völligen Vertrauens wert ist. Aber dass dieser Gott auch gleichzeitig vollkommen heilig und gerecht ist. Und dieses Licht, diese Veränderung führt dann zu einem zweiten Punkt, nämlich dass der Mensch beginnt, über sich selbst, über seinen eigenen gefallenen Zustand umzudenken, ganz anders darüber zu empfinden und ganz andere Absichten darüber zu haben. Der Mensch erkennt, er ist Sünder. Es sind nicht nur einzelne Taten, die schlecht sind, sondern sein ganzer Zustand, seine ganze Stellung, so wie er ist, verurteilt ihn letztendlich vor Gott. Und dazu wollen wir eine Stelle lesen aus dem Lukas-Evangelium, die das vielleicht nochmal auch unterstreicht. Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Ab Vers 30. Da geht es um das Gastmahl, das der Jesus bei einem Zöllner Levi einnimmt. Und da sind Pharisäer und Schriftgelehrte mit dabei und sie beginnen zu murren. Vers 30. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Und das große Problem des Menschen, ganz besonders des religiösen Menschen, ist das, dass er sich für gesund hält. Dass er denkt, er ist ein Gerechter. Zwischen ihm und Gott ist alles in Ordnung, durch seine Werke, durch seine Hingabe, seine Liebe zu Gott. Aber der Herr Jesus verwendet es hier in ironischer Weise, indem er nämlich eigentlich aufzeigt, ihr, die ihr euch für gesund haltet, ihr seid krank, ihr braucht einen Arzt. Und Buße bedeutet, dass die ganze Selbstüberschätzung, Der ganze Selbstbetrug eines Menschen, eines Sünders, dass der auf einmal wegfällt. Der Mensch erkennt, dass er durch und durch unheilbar krank ist. Ja, letztendlich, Gott spricht ja im Epheser- und Kolosserbrief sogar davon, dass der Mensch tot ist für Gott. Dass der Mensch in seinem natürlichen Zustand ein Baum ist mit einer völlig kaputten Wurzel, aus der nie eine Frucht hervorkommen wird, die Gott wohlgefällig ist, die für Gott in irgendeiner Form annehmbar ist. Sondern der Mensch ist gottlos, er ist kraftlos, er kann nichts tun, um diesen Zustand zu verändern, er kann nichts tun, um Gottes Wohlgefallen auf sich herabzuziehen. Henry Allen Ironside, von ihm gibt es übrigens auf Deutsch das aus meiner Ansicht nach beste Buch über Buße. Er schreibt Folgendes dazu: Buße ist die ausdrückliche Anerkennung, dass Gottes Einschätzung der hoffnungslosen Natur unseres Herzens absolut richtig ist. Also Buße ist die ausdrückliche Anerkennung, dass Gottes Einschätzung der hoffnungslosen, des hoffnungslosen Zustandes unserer Natur unseres Herzens absolut richtig ist. Und das führt dann zum dritten Punkt, einem Umdenken, einer Veränderung unserer Emotionen, unserer Absichten in Bezug auf unsere sündigen Taten. So erkennt der Mensch, dass seine Handlungen ihn vor Gott schuldig machen. Dass er mit seinem Reden, seinem Denken, seinem Handeln, dass er gegen Gott gesündigt hat. Nichts anderes verdient, als von diesem Gott gerichtet zu werden und verdammt zu werden. Und dass alle Versuche aus der Vergangenheit, Schuld auf andere abzuwälzen oder auch das Wohlgefallen an der Sünde zu haben. Wir haben ja in Römer 1, Vers 32 einen interessanten Satz, wie der Sünder reagiert. Da heißt es sogar, dass die Sünder sich gegenseitig Applaus zuklatschen, wenn andere sündigen. Und ich weiß gar nicht, ob man das aussprechen darf, aber es gab da neulich eine Schlagzeile, da hat eine Influencerin ein Schild hochgehalten. Ich weiß jetzt nicht, die Zahlen nageln mich nicht fest, dass sie zwischen 20 und 30 Männern bereits schon hatte. Und dann stand drunter, und das ist okay. So ist der Sünder heute. Statt sich zu schämen, rühmt er sich noch, brüstet er sich noch, das ist okay. Aber wenn ein Mensch Buße tut, wenn das der Geist Gottes durch das Wort Gottes bei einem Menschen bewirkt, dann findet ein völliges Umdenken statt. Dann hört er auf, Wohlgefallen an der Sünde zu haben, sich der Sünde zu rühmen, zu brüsten und anderen dazu noch zu applaudieren und sie zu ermutigen und zu bestätigen. Sondern er erkennt, Sünde ist etwas, das böse ist, das unrein ist, das unheilig ist. Und das führt uns dann oder hat uns dann geführt zu dieser wichtigen Stelle, im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 29. Die möchte ich auch nochmal mit uns lesen. Da geht es um die Taufe von Johannes dem Täufer. Und es war eine Taufe zu Buße. Und da kommt dieser wichtige Satz: Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner rechtfertigten Gott dadurch, dass sie mit der Taufe des Johannes getauft wurden. Die Taufe des Johannes hat ja öffentlich dokumentiert, ich will Buße tun, ich habe Buße getan. Und über diesen Vorgang sagt die Bibel, wer das damals verzogen hat, der rechtfertigte Gott. Der erklärte somit Gott für gerecht. Der brachte zum Ausdruck, ja Gott, das Urteil, das du über mich, über meinen Zustand, und über meine einzelnen Werke und Taten triffst, dieses Urteil ist absolut zutreffend. Ich stelle mich unter dieses Urteil, ich nehme dieses Urteil an, beuge mich darunter und mache es zu meinem eigenen Urteil. Und das ist letztendlich das, was eigentlich Buße tun bedeutet. Gott für gerecht zu erklären, indem wir Gottes Urteil über sich selber, über seinen Sohn Jesus Christus, unseren Zustand, unser Reden, Handeln, Denken annehmen und zu unserem eigenen Urteil machen. Und ich möchte das euch noch aus einer zweiten Stelle zeigen, aus dem Alten Testament. Und zwar am Beispiel Hiobs. Wenn wir einmal aufschlagen, ganz am Ende, Hiob Kapitel 42. Und ich lese jetzt nach der Schlachterübersetzung, denn die Schlachterübersetzung hat es interessanterweise nicht wörtlich übersetzt, sondern sinngemäß. Aber die sinngemäße Übersetzung passt hier sehr gut. Hiob 42, Verse 5 und 6 nach Schlachter. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und hier sehen wir sehr schön genau diese drei Punkte. Hiob bekommt Licht über Gott. Vorher kannte ich dich vom Hörensagen. Aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Jetzt hat sich Gott ihm wirklich offenbart, hat Gott ihm wirklich gezeigt, wer er ist. Und die Folge davon ist, ich spreche mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Schlachter hatte ursprünglich übersetzt, das ist auch interessant, darum widerrufe ich in Staub und Asche. Also er verwendet auch diese juristischen Begriffe, sozusagen will er damit ausdrücken, das Urteil, das Gott über Hiob getroffen hat und das Hiob erkannt hat, indem Gott ihm seine Größe, seine Majestät, seine Herrlichkeit, seine Allmacht vorgestellt hat. Hiob nimmt dieses Urteil an. Er beugt sich darunter und tut, und das ist das, was hier genannt wird, oder Schlachter wiedergibt mit, tut Buße in Staub und Asche. Und Edward Dennett, einer meiner Lieblingsautoren, er hat in der Zeitschrift Der christliche Freund von 1886 gab es eine Artikelserie Einfache christliche Wahrheiten. Und da geht es unter anderem auch über Buße und da schreibt er folgendes: Schriftgemäße Buße ist nichts weniger als wie unsere Identifikation mit Gott in seinem Urteil über unsere Sünden, das Einnehmen seines Standpunktes gegen uns selbst und unser tiefes Beugen vor ihm in den Staub in wahrem Selbstgericht. Dies beinhaltet unseren Hass gegen die Sünde, so viel wie wir für den Moment durch seine Gnade uns an Gottes Seite stellen zu vermögen. In seinem Gerichtsurteil über unsere Taten, in Bezug auf seine Gefühle und Empfindungen über unsere Sünden. Wenn wir auf diese Weise Buße tun, rechtfertigen wir Gott und verdammen uns selbst. Und warum ist mir dieser Punkt so wichtig, dass Buße bedeutet, Gott Recht zu geben in seinem Urteil über sich selbst und in seinem Urteil über unseren Zustand und über unsere Taten und Handlungen? Mir ist bei der Vorbereitung nochmal wichtig, das so richtig wichtig geworden, nämlich anhand von den Beispielen aus der Schrift, wo Menschen nicht Buße tun. Das finden wir nämlich auch. Und da möchte ich mit euch ein paar Beispiele durchgehen. Um einfach zu verdeutlichen, was Buße von der Schrift her bedeutet, ist es gut, vielleicht mal das Pferd von der anderen Seite aufzuzäumen, was Buße eigentlich nicht ist. Und da haben wir ja das erste Problem, dass Buße im Deutschen schon mal ein sehr verfänglicher Begriff ist. Wir kennen zum Beispiel den Ausdruck Bußgeld. Man muss ein Bußgeld zahlen. Und in dem Begriff Bußgeld steckt ja drin, das ist eine Erstattung oder eine Strafe für ein Unrecht, das ich begangen habe. Und in der katholischen Kirche gibt es das Sakrament der Buße, die Beichte. Man bekennt einem Priester seine Sünden und dann erlegt ein der Priester verschiedene Handlungen auf, verschiedene Werke, Leistungen, die man bringen muss, um sozusagen das Ganze abzubüßen. Also ich muss sozusagen meine Schuld abarbeiten, abbüßen. Gutes tun, um das Böse auszugleichen, wieder gut zu machen. Und ganz ehrlich, wie viele Gläubige, wenn sie in Sünde gefallen sind, hegen die gleichen Gedanken der Wiedergutmachung gegenüber Gott? Wem von uns ist es nicht so gegangen? Du bist in eine Sünde gefangen, du hast es vor Gott bekannt und dann, jetzt stehe ich morgens eine halbe Stunde früher auf zum Bibellesen. Oder ich muss mehr beten. Und im Hinterkopf, die Motivation ist eigentlich der Gedanke, dass wir denken, wir müssten bei Gott etwas abarbeiten. Wir müssten sozusagen irgendeinen Ausgleich schaffen, vor Gott etwas gut machen. Aber das sollten wir uns nochmal bewusst machen. Buße ist eine Gabe Gottes. Sie setzt Gottes übernatürliches Wirken in seiner Liebe und seinem Erbarmen an einem Menschen voraus. Es hat also überhaupt nichts mit Büßen, mit Auszugleichen, wieder gut zu machen, Strafe abtragen zu tun. Zweiter Punkt. Buße zu tun bedeutet nicht nur zu erkennen, dass man gesündigt hat. Auch ein bloßes Bekenntnis von Sünde ist noch nicht Buße. Und dazu haben wir ein Beispiel, ein sehr eindringliches Beispiel. Saul, König Saul. Schlagt einmal mit mir auf, 1. Samuel, Kapitel 15. Erster Samuel, Kapitel 15, Vers 24 bis 26 und dann noch Vers 30 und 21. Und Saul sprach zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich habe das Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört. Und nun vergib doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn anbete. Aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Dann Vers 30, und er sprach, ich habe gesündigt, nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn, deinem Gott, anbete. Saul hat erkannt, ich habe gesündigt. Und er bekennt es sogar gegenüber Samuel. Und trotzdem ist es keine Buße. Weil wir erkennen, dass er nicht das Urteil Gottes über sein Handeln zu seinem eigenen macht. Und auch nicht, wer Gott ist, zu seinem eigenen Urteil macht. Das sehen wir nämlich daran, um was geht es Saul letztendlich? Ihm geht es nicht darum, dass Gott geehrt wird, sondern es geht ihm um seine eigene Ehre, um sein Ansehen vor den Augen der Führer des Volkes und vor den Augen des ganzen Volkes. Saul meint hier, so einfach sagen, ich habe gesündigt und dann kann ich mit meinem religiösen Betrieb weiter fortfahren, wie seid ihr auch. Dann lass uns zurückkehren und lass uns wieder opfern. Dann ist die Sache irgendwie gegessen. Aber Saul übersieht etwas, das wir vorher in Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 21 gelesen haben. Vielleicht könnt ihr diese Stelle noch einmal aufschlagen. Da sagt nämlich Paulus, Apostelgeschichte 20, Vers 21, indem ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Echte biblische und von Gott gewirkte Buße ist immer Buße zu Gott. Und was das bedeutet, das können wir sehr schön wiederum sehen im Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas Kapitel 15. Was hat eigentlich der verlorene Sohn gemacht? Wenn wir mal darüber nachdenken. Was hat er gemacht? Er hat seinen Vater für tot erklärt. Er hat gegen seinen Vater gesündigt. Er wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Dann heißt es in Vers 13, er reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Also Verschwendungssucht und ausschweifendes Leben. Sünde gegen seinen Vater, Verschwendungssucht und ausschweifendes Leben. So, was aber jetzt interessant ist, und der Herr Jesus gibt ja dieses Gleichnis auch ein Stück weit als ein Mustermodell, was Buße bedeutet. Was sagt dieser verlorene Sohn in Vers 18? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das heißt, was er erkannt hat und was wahre Buße ausmacht, ist, dass jede Sünde, Sünde gegen den Himmel, das heißt gegen Gott ist, auch wenn wir scheinbar vordergründig nur gegen Menschen sündigen. Und das ist das, was es bedeutet, wenn Paulus davon spricht, Buße zu Gott. In Vers 21, als er dann vor seinem Vater, sein Vater ihm entgegenläuft, ihn in den Arm nimmt, da sagt er genau nochmal der gleiche Satz, ich habe gegen den Himmel und vor dir gesündigt. Also es kommt zuerst die Einsicht und das Bekenntnis, dass er gegen den Himmel, gegen Gott gesündigt hat. Und das ist etwas ganz, ganz wichtig, wo der Geist Gottes und das Wort Gottes wirkt. Buße ist nie etwas Menschenzentriertes, sondern immer Gottzentriert. Wahre Buße zeigt sich daran, dass uns bewusst wird, wir haben gegen Gott, gegen den Himmel, gegen den Höchsten gesündigt. Und das Gleiche wird uns auch zum Beispiel im Alten Testament deutlich gemacht, durch den Bußpsalm schlechthin, Psalm 51 von David. Wieder stellen wir uns die Frage, was hat David sich eigentlich zu Schulden kommen gelassen? Was hat David gemacht? Ehebruch mit Bathseba, Mord, Lüge, Täuschung, indem er dann das Ganze versucht hat zu verschleiern, zu verbergen. Auch hier können wir wieder sagen, vordergründig, David hat sich an Menschen versündigt. Aber was sagt er im Psalm 51? Gegen dich. Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was bös ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein empfunden, wenn du richtest. Und hier haben wir wieder genau diesen Gedankengang. David macht Gottes Urteil zu seinem eigenen Urteil. Und David rechtfertigt Gott. Gegen dich habe ich alleine gesündigt. Ich habe getan, was böse in deinen Augen ist, damit du gerechtfertigt wirst. Damit du als wahrhaftig, dass dein Urteil als das absolut Wahrhaftige anerkannt wird. Und du für rein empfunden wirst, Gott, wenn du richtest. Und wahre Buße bedeutet immer, dass wir erkennen und auch darüber zusammenbrechen, dass Sünde immer ein Angriff zuerst auf Gottes Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit, seine Güte und Wahrhaftigkeit ist. Und das Problem ist bei vielen Menschen, warum sie nicht schriftgemäß Buße tun, ist, weil es immer bloß auf der Ebene des Menschen stehen bleibt. Zweiter Punkt. Buße ist nicht nur das Empfinden von Reue und Traurigkeit, das Vergießen von Tränen. Manche sagen das so, ja, Buße zeigt sich eben daran, dass ich traurig bin über meine Sünde. Aber das alleine reicht nicht aus, wenn diese Reue nicht daraus kommt, dass ich Gottes Urteil zu meinem eigenen Urteil mache. Auch hierzu aus der Schrift, 2. Korintherbrief, Kapitel 7. Hier haben wir ein schönes Beispiel dafür, dass Gläubige genauso Buße tun müssen, wo Sünde ist. Also Buße ist etwas, das mit dem Anfang zu tun hat, mit unserer Errettung zu tun hat, das aber genauso sich durch das ganze Leben hindurch eines Gläubigen zieht. Immer wo Sünde ist, ist es die Verantwortung, Buße zu tun. Und so war es auch bei den Korinthern. Und da schreibt Paulus Folgendes: Denn wenn ich euch, Vers 8, denn wenn ich euch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht, wenn es mich auch gereut hat, denn ich sehe, dass jener Brief, wenn auch nur für eine Zeit, euch betrübt hat. Jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr zu Buße betrübt worden seid, denn ihr seid gottgemäß betrübt worden, damit ihr nichts von uns Schaden erleidet. Denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Und hier sieht man sehr schön, dass Buße weit, weit mehr ist als Tränen zu vergießen, Reue zu empfinden, Traurigkeit zu empfinden über sein Handeln. Und Paulus macht hier einen klaren Unterschied zwischen einer gottgemäßen Traurigkeit und der Traurigkeit dieser Welt. Und wir haben in der Schrift ein Beispiel, an dem das besonders deutlich wird. Das ist Judas. Schlagen wir einmal auf, Matthäus Kapitel 27. Die Verse 3 bis 5. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, gemeint ist damit natürlich der Herr Jesus, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn und er brachte die 30 Silberstücke den Hohepriestern und Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert habe. Sie aber sagten, was geht uns das an? Sieh du zu, sieh, dass du wegkommst. Und er warf die Silberstücke in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Judas empfand Reue. Er hat klar erkannt, dass sein Verrat, sein Handeln in Bezug auf den Herrn Jesus falsch war. Und er geht sogar hin und versucht es, ja, in Ordnung bringen kann man nicht sagen, aber er will zumindest diesen Judaslohn wieder zurückgeben. Judas war voller Gewissensbiss. Aber was steht am Ende? Am Ende steht ein tragischer Tod, Selbstmord. Genau das, was Paulus gesagt hat, die Traurigkeit, die Betrübnis dieser Welt, sie führt letztendlich zum Verderben. Was Judas nie getan hat, ist Gottes Urteil über sich, über sein Handeln zu seinem eigenen Urteil zu machen. Er war traurig. Viele Menschen empfinden Reue. Viele Menschen bedauern ihre Handlungen. Aber oftmals sind es eher die Konsequenzen und die unangenehmen Folgen, die, wenn ein Mensch Schuld auf sich geladen hat, ihn traurig machen. Oder wie viele sind allein traurig darüber, dass sie erwischt wurden und hadern damit herum? Aber das hat nichts mit einer gottgemäßen, mit einer von Gott bewirkten Buße zu tun. Christian Priem schreibt dazu einen wichtigen Gedanken, wie ich finde. Er sagt, Buße ist etwas Tieferes als Reue. Und jetzt achtet genau darauf, bei einer falschen Tat mag Reue angemessen sein. Angesichts einer falschen Stellung oder Haltung, eines verderbten Zustandes, aber ist Buße notwendig. Und das ist dieser wichtige Punkt. Bei der gottgemäßen Buße geht es nie nur um eine einzelne Handlung, sondern es ist immer dieses Beugen unter dieses Urteil über unseren Zustand, dass wir Sünder sind, dass wir todkrank sind, dass wir uns nicht selber helfen können, sondern dass wir Gottes Gnade, Gottes Hilfe, den Arzt von außen brauchen. Deswegen der vierte Punkt. Buße ist nicht nur der bloße Vorsatz zur Verhaltensänderung. Das Leben der Menschen, ob gläubig oder ungläubig, ist voller Vorsätze, sich zu verändern. Bestimmte Dinge nicht mehr zu tun oder anders zu tun. Der Alkoholiker, der feststellt, er trinkt zu viel, der sagt sich eben, na gut, dann trinke ich abends eben nur noch 2 Bier statt 5. Aber was ist sein Problem? Er erkennt nicht, dass er alkoholkrank ist. Und dann geht es vielleicht für eine Weile gut. Und dann sind statt in 2 und statt in 5 halt 6 bis 10 Bier. Oder wie oft erlebt man es auch bei Kindern, dass man nach groben Verfehlungen, wo sie genau gemerkt haben, das hat jetzt Mama und Papa wirklich traurig gemacht, dann schreiben sie vielleicht einen lieben Brief und schreiben drunter, Mama, Papa, ich will mich ändern. Und dann fallen sie wieder aber genau an dem Punkt. Das Problem ist, dass der Mensch doch aus eigener Kraft es nicht schafft, sich wirklich und dauerhaft zu verändern. Wer sich selber verändern will, das ist letztendlich nur das Aufkleben von Pflastern. Das Grundübel, die Wurzel, bleibt aber unbehandelt. Und das ist auch das Problem oft bei uns Gläubigen, dass wir zu oft an der äußeren Form unserer Handlungen, unserer falschen Handlungen hängen bleiben, aber die Wurzel, die Ursache gar nicht kennen und uns da nicht unter Gottes Urteil beugen. Da sprach zum Beispiel der junge Mann, die junge Schwester, die ihr Herz verschenkt an einen Ungläubigen des anderen Geschlechts. Und nach vielem Zureden, Zähnen, Ringen, gibt man dann die Beziehung doch auf, weil es halt eben doch nicht so gut ist. Aber das geht dann immer so lange gut, bis die nächste Dame oder der nächste Herr des Herzens kommt. Aber man nimmt nicht das Urteil Gottes über sich an, dass das Problem ist die Sehnsucht unseres Herzens. Und dass unser Handeln ungehorsam ist und dass es notwendig ist, dass unsere Sehnsüchte und Gefühle geheiligt werden, ganz praktisch unter die Herrschaft Christi gestellt werden. Oder jetzt zum Beispiel ein Problem, mit dem ich oft kämpfe. Es gibt Streit, Auseinandersetzungen in der Familie, unter den Geschwistern. Es wird laut, man schreit sich sogar mal an, Türen knallen zu. Und dann gibt man irgendwann zu, ja, man hat überreagiert. Aber was man eben nicht tut, ist Gottes Urteil über Zorn und Selbstsucht auf sich anzuwenden. Man tut nicht Buße im biblischen Sinne, man bleibt irgendwo in der Oberfläche an äußeren Handlungen, an den Früchten hängen. Und das ist oft das Problem, warum ein Hindernis dann für geistliches Wachstum da ist, warum oftmals so wenig vom Sieg des Herrn Jesus in unserem Leben, in dem Leben von Gläubigen zu sehen ist. Echte Buße führt dann aber zu einer Änderung unseres Handelns, unseres Lebens. Und das sieht man auch sehr schön am Beispiel vom verlorenen Sohn. Er macht sich dann tatsächlich auf. Er kehrt zu seinem Vater um. Er verlässt den Schweinetrog. Und er macht sich auf und kehrt zurück in das Haus seines Vaters. Und die erste Veränderung bei gottgemäßer Buße ist folgende. Das zeigt auch, warum Buße notwendig ist. Buße treibt den Gläubigen zu Gott und seiner Gnade. Manche Ausleger haben es so beschrieben, Buße ist wie der Pflug, der den Boden aufbricht, damit der gute Same des Wortes Gottes hineingelegt werden kann, aufgeht und vielfältige Frucht für Gott bringt. Oder man kann es auch anders sagen, ist, finde ich, fast noch ein eindrücklicheres Bild. Buße leert die Hände des Menschen. Das Problem von uns Menschen ist, unsere Hände sind alle voll. Unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Selbstüberschätzung, dass wir meinen, wir könnten in Bezug auf Gott durch unsere Werke etwas bewirken und vollbringen und Gott auf unsere Seite ziehen. Aber Buße macht unsere Hände leer, dass sie nämlich dann Christus und sein Werk umgreifen können. Dass sie sich nach Christus ausstrecken als die alleinige Grundlage seines Heils und unserer Errettung. Und deswegen noch einmal auf Apostelgeschichte 20, Vers 21 zurückzukommen. Da sagt Paulus, die Buße zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Buße macht uns bewusst die absolute Notwendigkeit der Gnade des Heils. Dass wir völlig auf die Gnade Gottes angewiesen sind, weil wir nichts zu bringen haben, nichts bringen können. Und der Glaube nimmt dann das Heil und die Segnungen der Gnade in Empfang. Und deswegen kann auch Paulus zu Recht schreiben, die Rechtfertigung des Heils ist allein aus Glauben. Die Buße lässt uns erkennen, dass Rechtfertigung notwendig ist. Dass der höchste Richter, der mich verurteilen müsste, auf einer gerechten Grundlage außerhalb von mir nur ein Urteil mir zugute sprechen kann. Das ist die Buße. Und der Glaube ergreift es dann und nimmt das dann an, das Werk des Herrn Jesus. Und deshalb kann dann Gott aus Glauben rechtfertigen. So gehören Buße und Glaube untrennbar zusammen. Sie sind zwei Glieder einer Kette, zwei Seiten einer Medaille. Ohne Glauben gibt es keine Buße. Und rettender Glaube beinhaltet immer Buße. Manche wollen ja einen Unterschied konstruieren, weil das Wort Buße im Johannesevangelium nie vorkommt. Johannes redet immer davon, glaube an den Herrn Jesus und du wirst das ewige Leben empfangen. Aber wenn Johannes von rettendem Glauben spricht, er zeigt ja nämlich an verschiedenen Beispielen, Kapitel 6 und Kapitel 8 auch auf, dass Menschen glauben, ohne errettet zu werden, weil es kein rettender Glaube ist. Wenn Johannes von rettendem Glauben spricht, ist immer das, was Paulus, was Petrus und was der Herr Jesus in anderen Evangelien unter Buße verstanden hat, immer mit eingeschlossen. Also das ist das Erste, was sich verändert bei einem Menschen, was die erste Frucht der Buße ist. Die Buße treibt einen Sünder immer zur Gnade Gottes, immer in die Arme Gottes, um dort das Heil zu empfangen. Der zweite Punkt ist, Buße hat immer Früchte, konkrete Auswirkungen. Lasst uns dazu noch zwei Stellen lesen. Lukas Kapitel 3, Vers 8. Da sagt Johannes der Täufer, bringt nun der Buße würdige Frucht und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen. Und ab Vers 10 sehen wir dann, was es unter anderem für verschiedene Berufsgruppen in ihrem Alltag heißt. Bringt der Buße würdige Frucht. Und da, wo eine gottgemäße Buße geschieht, wo Gott es durch seine Gnade wirkt und der Mensch Buße tut, da sind auch immer der Buße würdige Frucht das Ergebnis und sind die konkreten Auswirkungen sichtbar. Aber auch Paulus spricht davon, Apostelgeschichte 26, Vers 20. Da sagt er, dass der auferstandene Christus ihm befohlen hat, verkündige zuerst denen in Damaskus und auch in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen Buße zu tun und sich zu Gott bekehren und der Buße würdige Werke zu vollbringen. Also Buße tun, zu Gott umkehren und die Folge muss dann sein, der Buße würdige Werke. Das heißt, dass ein Mensch Buße getan hat, tritt dann sichtbar nach außen. Es zeigt sich in konkreten Auswirkungen seines Lebens. Und wir können es ganz allgemein sagen, Buße ist, eine gottgemäße Buße ist daran erkennbar, dass ein Mensch sich abwendet von der Sünde, um jetzt für Gott zu leben, Gott zu lieben, ihm zu gehorchen, ihn zu verherrlichen und anzubeten. Und das kann man sehr schön auch sehen am Beispiel des Apostel Paulus. Und mit diesem Gedankengang möchte ich dann auch schließen in Apostelgeschichte Kapitel 22. Paulus stellt bei seiner Errettung zwei Fragen. Die erste Frage in Apostelgeschichte 22, Vers 8 ist, wer bist du, Herr? Und das ist die Frage nach dem, wer ist Gott? Wer ist der Herr Jesus Christus? Und auf der Antwort auf diese Frage ergibt sich, was ist mein eigener Zustand? Und wie sind meine Taten, meine Handlungen zu beurteilen? Da hat Paulus erkannt, er ist ein Verfolger. Er dient nicht Gott, sondern er ist ein Lästerer. Und er ist ein Sünder. Und dann stellt er aber in Vers 10 eine zweite Frage. Und das ist dann die Auswirkung von gottgemäßer Buße. Da sagt er, ich sprach aber, was soll ich tun, Herr? Wer bist du, Herr? Und wenn er durch diesen Prozess hindurch ist, dann ist die Auswirkung des Wirkens Gottes an einem Menschen, was soll ich tun, Herr? Dann möchte er diesem Herrn, den er verfolgt hat, diesen Herrn, den er geschmäht hat, diesen Herrn, den er verleugnet hat, jetzt will er diesem Herrn von ganzem Herzen dienen, sein ganzes Leben diesem Herrn zur Verfügung zu stellen, um seine Botschaft weiterzugeben und seinen Heiligen, die er vorher gefangen geführt hat, die er zum Tode gebracht hat, um diesen zu dienen. Ich möchte zusammenfassen, noch einmal die Punkte wiederholen. Ich hoffe, das klappt auch. So, was ist Buße? Buße zu tun bedeutet, Gott Recht zu geben, Gott zu rechtfertigen. letztendlich anzuerkennen und sich darunter zu beugen, ja, Gott ist es genauso, wie es dein heiliges Wort uns sagt. Buße zu tun bedeutet, sich eins zu machen mit Gottes Urteil über uns selbst, unsere Wege und Sünden. Ich richte mich selber im Lichte Gottes. Und das führt erstens zu einer Änderung unseres Denkens, unserer Emotionen und Absichten in Bezug auf Gott, auf Jesus Christus. Ein Mensch nimmt von ganzem Herzen das Zeugnis, das Gott über sich selbst und seinen Sohn gibt, nimmt ein Mensch an. Dies führt als zweites zu einer Veränderung unseres Denkens, unserer Emotionen und Absichten in Bezug auf unseren eigenen Zustand, unsere Stellung vor Gott. Ich beuge mich unter das Urteil, dass ich ein völlig verdorbener Sünder bin. Das dritte ist, es ist eine Veränderung unseres Denkens, unserer Emotionen und Absichten in Bezug auf unsere Handlungen, unsere Taten, unsere Worte und Gedanken. Und es beinhaltet Reue, Trauer über Zustand und unseren Handlungen, Abscheu, Hass gegenüber unseren Sünden, der Wunsch nach Veränderung und auch das Bekenntnis vor Gott über unseren Zustand und unsere Handlungen und wo notwendig auch ein Bekenntnis vor Menschen. Aber keiner dieser Punkte für sich allein genommen, das war das, was ich vorher an den biblischen Beispielen versucht habe aufzuzeigen, ist an sich Buße. Und diese Punkte nützen nur etwas oder sind das Ergebnis gottgemäßer Buße, wenn sie eben damit verbunden sind, dass ich Gottes Urteil auf mich selber anwende. Der vierte Punkt, der Beweis für gottgemäße Buße ist erstens die Zuflucht zur Gnade Gottes, indem ich meine Zuflucht nehme zu dem Werk des Herrn Jesus durch Glauben. Und zweitens, das veränderte Leben. Das Leben nicht mehr in Auflehnung gegen Gott, sondern ein Leben für Gott. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ein letzter Punkt. Buße steht am Anfang der Errettung. Aber sie ist notwendig, durch das ganze Leben eines Kindes Gottes hindurch, nämlich immer dort, wo Sünde vorkommt, wo Sünde geschieht, wo wir in Sünde fallen. Und Buße ist auch wichtig, unterliegt einem Wachstumsprozess. Eigentlich soll das bei einem Gläubigen so sein im Laufe der Zeit, er bekommt immer mehr Licht über Gott. Und damit Licht immer mehr über seinen eigenen verdorbenen, verdrehten Zustand. Und das sollte ihn umso mehr dann in die Buße vor Gott treiben. Und ich möchte schließen, indem wir noch einmal zu Lukas 15 zurückgehen. Und da gibt es wie so eine Art Refrain. Und auch das sollten wir nicht vergessen, wenn wir über Buße reden. Lukas 15, Vers 7, ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Vers 10, ebenso sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und dann noch Vers 32, da sagt der Vater, man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das für Gott für eine Freude ist, wenn Gott im Herzen eines Menschen echte Buße bewirkt. Und wie sollten wir uns freuen, wenn ein Mensch Buße tut, und zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommt und errettet wird. Und deswegen die Frage an jeden, hast du im biblischen Sinne wirklich Buße getan? Und genauso was ist es aber auch für eine Freude, wenn ein Kind Gottes einen falschen Weg geht, Wege geht, Handlungen ausführt, die Gott entehren und durch Gottes Gnade Durch Gottes Wirken, durch den Heiligen Geist und sein Wort kommt er zur Buße und kehrt um zu seinem Gott und Vater und empfängt auch hier wiederum die Gnade der Wiederherstellung. Auch das darf und sollte für uns ein großer Grund zur Freude sein. Amen.